Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Mein Name ist Benedikt Dahlmann. Ich bin 24 Jahre alt und studiere gerade politische Kommunikation in Düsseldorf. Ich denke, dass Themen wie Armut, soziale Ungleichheit, aber auch Themen wie Reichtum, extremer Reichtum in Deutschland unzureichend behandelt werden.
Ich heiße Marco Bertolaso, ich bin seit einigen Jahren Nachrichtenchef des Deutschlandfunks und bin immer neugierig auf das, was in der Welt passiert und immer neugierig darauf, wie wir unseren Job noch besser machen können. Es wird massiv ausgewählt. Ich habe früher immer meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt, ihr werdet fürs Weglassen bezahlt und nicht für das, was ihr wirklich dann bringt, weil einfach so viel immer los ist auf der Welt. Und ich glaube, das ist an sich auch gar kein Vorwurf, den man uns Nachrichtenleuten machen kann.
Ja, aber wie wird eigentlich ausgewählt? Warum tauchen bestimmte Themen auf in einer ziemlichen Regelmäßigkeit? Warum werden andere weggelassen? Da ist also einmal die Frage, was wird berichtet, aber auch wie, aus welcher Perspektive und mit welchen Begriffen. Soweit die Meldungen, was in den Nachrichten zu kurz kommt. Das ist unser Thema heute in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Ich bin Sören Brinkmann. Und Ausgangspunkt war eigentlich eine E-Mail, die uns Benedikt Dahlmann geschrieben hat, in der er unterschiedliche Fragen aufwirft. Zum Beispiel stellt er die Frage, wie viel, in Klammern unterschiedliche, Haltung müssen Medien einnehmen? Oder er fragt auch, wie berichtet wird in den Nachrichten?
Ob manche Themen zu wenig in den Nachrichten vorkommen, kann ich natürlich schlecht sagen, weil ich nicht weiß, welche nicht vorkommen. Aber dass manche Themen einseitig oder dass manche Themen nur oberflächlich vorkommen, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich denke, dass Themen wie Armut, soziale Ungleichheit, aber auch Themen wie Reichtum, extremer Reichtum in Deutschland unzureichend behandelt werden. Ich glaube, dass diese Themen einfach ebenso wie der Klimawandel auch, der jetzt natürlich durch Fridays for Future etc. nochmal viel, viel stärker behandelt wird. Aber ich glaube, dass diese Themen verbindet, dass sie kein akutes Ereignis haben letztlich, sondern dass es irgendwie schleichend vonstatten geht und dass es darum schwerfällt, diese Themen irgendwie greifbar zu machen und anschaulich zu vermitteln. Und ich glaube, dass sie darum anders behandelt werden als beispielsweise Themen wie Personaldebatten oder die Kanzlerfrage.
Und eine andere Frage, die Sie auch noch gestellt haben, wie können Journalisten häufiger und besser über Themen von Nicht-Akademikern berichten? Darin ist ja so ein bisschen auch diese Unterstellung, die ja auch sicherlich richtig ist, dass im Journalismus hauptsächlich Akademiker arbeiten und da eine gewisse Bevölkerungsgruppe gar nicht im Blick haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Frage zum Beispiel nach Armut, sozialer Ungleichheit, aber auch nach extremem Reichtum, ist natürlich auch eine Frage, die von dem durchschnittlichen Journalisten, ich glaube, es gibt schon in Deutschland einen durchschnittlichen Journalistentyp, von dem man sprechen kann, die diesen durchschnittlichen Journalisten vielleicht nicht so stark betreffen, wie andere Themen und dass diese Themen dann deswegen auch ein bisschen aus dem Blick geraten, was man natürlich dem Einzelnen nicht vorwerfen kann, aber systematisch irgendwie ansprechen muss.
Das hat mich übrigens wirklich ein bisschen nachdenklich gemacht, als ich das gelesen habe, weil ich festgestellt habe, dann auch mit dem Blick auf meine eigene Biografie, ich kann mich selbst da nicht rausnehmen, aber auch auf all die anderen, die ungefähr mit mir volontiert haben oder mit mir angefangen haben im Journalismus, dass doch alle irgendwie aus einer Mittelstandsfamilie kommen, alle irgendwie ähnlichen Hintergrund haben. Also insofern ist das vielleicht auch schon ein Kernproblem, dass da einfach zu viel ähnliche Menschen, ähnliche Typen sitzen.
Ja, das liegt natürlich auch irgendwie in der Natur der Sache, dass man, wenn man sich irgendwie für einen Beruf, für den Journalismus interessiert, dass man den mittlerweile einfach vor allem über den akademischen Weg irgendwie erreichen kann und dass es auch im Prinzip ja sinnvoll ist, dass Menschen, die ein Handwerk ausüben, dieses Handwerk auch anständig erlernen. Nur sind Journalisten eben letztlich auch Fürsprecher für eine ganze Gesellschaft. Und wenn es dann schwerfällt, die eigene Blase irgendwie so ein bisschen zu verlassen, dann ist das ein Problem.
Herr Bertolaso, Sie sind Nachrichtenchef im Deutschlandfunk. Berichten wir aus einer Blase?
In Teilen machen wir das. Das lässt sich aber gar nicht verhindern. Ich glaube, niemand kann von den Umständen und seinen Erfahrungen absehen, es sei denn, er ist sich dessen bewusst. Und das muss jeder Journalist eigentlich sein. Ich habe, Herr Daimann, Ihnen jetzt sehr aufmerksam und mit großer Freude zugehört. Ich liebe meinen Beruf ja, ich übe den sehr gerne aus und wir machen uns in der Redaktion viele Gedanken. Wir veranstalten auch größere Diskussionstage darüber, wie wir unser Handwerk noch besser und kritischer begleiten können. Und mit den Anregungen, die ich von Ihnen jetzt in 3 oder 4 Äußerungen gehört habe, könnte man ja eine ganze große Veranstaltung sehr, sehr gut und mit Gewinn bestreiten. Ich fange einfach mal an, wenn ich darf. Ich nehme mir mal 2 Punkte raus. Das erste ist, ja, es wird massiv ausgewählt. Ich habe früher immer meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt, ihr werdet fürs Weglassen bezahlt und nicht für das, was ihr wirklich dann bringt, weil einfach so viel immer los ist auf der Welt. Und ich glaube, das ist an sich auch gar kein Vorwurf, den man uns Nachrichtenleuten machen kann. Weil wenn man zu Ende denken würde, was würde passieren? Wir würden darstellen, was an einem Tag allein nur in einem Land wie Deutschland, was ja nur ein kleiner Teil der Welt ist, das würden wir beschreiben. Dann würde keiner mehr einen Durchblick haben. Das wäre im Übrigen das perfekte Rezept, wie man sich Medien in einer Diktatur oder in anderen unangenehmen Gesellschaftsformen vorstellen müsste, dass eben Redaktionen einfach nur durchwinken und zukleistern mit all dem und keiner kann mehr ein Gefühl dafür entwickeln, was die wirklich wichtigen Themen sind. Also, dass wir sortieren, das kann nicht das Problem sein. Die Frage ist also, wie wir sortieren. Und dazu haben Sie ja, Herr Daimann, auch Interessantes gesagt, nämlich Sie haben darauf hingewiesen, dass diese üblichen Nachrichtenkriterien, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, wie zum Beispiel die Aktualität, dass da eine Pressekonferenz stattfinden muss, dass die vielleicht zu wichtig, zu dominierend sind. Das sprechen Sie mir aus dem Herz. Das wird in unserer Redaktion seit langem wird das diskutiert. Also ich habe ein großes Problem damit, dass ein Nachrichtenthema nur sein kann, wenn jemand heute etwas sagt oder etwas macht, so kann es nicht sein. Und wenn ich hier meinen Beitrag noch kurz mit etwas anderem dann abrunden kann, bis Sie dann wieder dran sind, Herr Daimann. Sie haben auch völlig recht, also Sie haben mindestens 4 oder 5 Mal ins Schwarze getroffen, dass es diese strukturellen Themen besonders schwer haben, die eben nicht eine Pressekonferenz, eine Parlamentsdebatte oder irgendein Event kennen, was heute stattgefunden hat. Da muss ich aber auch sagen, dass es Aufgabe von Nachrichtenmenschen ist, das eben zu wissen und dafür zu sorgen, dass die latenten Themen, ob das nun die Klimaentwicklung ist oder soziale Themen, Armut haben Sie angesprochen, dass die trotzdem es in die Nachrichten schaffen. Und dann müssen wir die Kraft haben, uns über das Angebot der Nachrichtenagenturen hinwegzusetzen und für diese Themen zu sorgen.
Herr Dahlmann, können Sie das nachvollziehen?
Absolut. Also, dass diese ganzen Aspekte ja erkannt werden, das ist ja schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Aber mich würde interessieren, welche Problemlösungswege es noch gibt, die man vielleicht so im Moment noch gar nicht sehen kann. Beispielsweise, um Probleme wie Aktualität als Nachrichtenwert irgendwie zu umgehen.
Also die Dinge, mit denen wir versuchen, dagegen zu halten, ist, dass wir uns nach und nach von den Nachrichtenagenturen etwas unabhängiger gemacht haben. Das heißt, wir haben uns, und da ist das Internet ja wirklich was sehr Gutes, wir haben uns in Deutschland, aber auch international eine Vielzahl von neuen Quellen aufgetan und haben versucht, so ein kleines Gegengewicht zu schaffen. Das nächste ist, dass man, und das ist was auf den ersten Blick gar nicht einleuchtet, in einer Nachrichtenredaktion, die wirklich unter hohem Zeitdruck mit knappen Mitteln immer arbeiten muss, haben wir versucht, so Wellenbrecher einzuführen. Das heißt, es muss auch in einer Nachrichtenredaktion, die nicht die Feature-Redaktion ist, aber eben auch da muss es möglich sein, einmal innezuhalten und dass 2 oder 3 Menschen nochmal darüber sprechen, ob das, was gerade per Eilmeldung von einer Nachrichtenagentur gekommen ist, wirklich aus unserer Sicht das wichtigste Thema des Tages ist. Und wenn wir zum Schluss kommen, dass wir auch andere Themen für ähnlich wichtig halten, dann ziehen wir das auch durch. Sie haben gesagt, diese Überakademisierung des Journalistenberufs, das ist ja eine Entwicklung, die wir in den letzten 20, 25 Jahren erlebt haben, halte ich auch für ein großes Problem. Es muss aber nicht das entscheidende Problem sein. Ich würde den Beruf auch wieder gerne geöffnet sehen für Menschen, die wie meine Vorgänger nicht studiert haben, sondern andere ähnlich wichtige Voraussetzungen mitgebracht haben. Aber auch von Menschen, die studiert haben, muss ich doch erwarten können, dass sie die Lebenswirklichkeiten von Menschen in Deutschland, die einen anderen Background haben, erfassen, ernst nehmen und bedienen können. Genauso wie ich aus dem Studio in Köln eben auch Nachrichten über die Situation zum Beispiel in Äthiopien im Konflikt mit der Region Tigray machen kann.
Aber Sie haben jetzt die Nachrichtenagenturen angesprochen. Natürlich, die sind der eine Treiber auch von Nachrichten. Aber das andere Thema, was Sie eben angesprochen haben, gerade wenn Pressekonferenzen gegeben werden von einem Minister, jetzt gerade in der Corona-Krise, wenn Herr Spahn als Gesundheitsminister eine Pressekonferenz gibt.
Wir schalten live zu der Pressekonferenz von Minister Spahn.
Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Morgen auch von mir.
Ja, liebe Frau Wolf, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herbst ist da.
Wir beginnen mit einem Statement von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und danach haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Frau Buschow, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sitze heute hier nicht nur als Bundesminister für Gesundheit, sondern auch als wieder genesener Covid-19-Patient.
Da gehört auch schon was dazu, dann zu sagen, nee, das nehmen wir jetzt nicht rein. Also da ist man natürlich einfach auch unter einem gewissen Druck, sowas dann zu berichten, oder?
Das stimmt, aber wenn man diesem Druck standhalten will, was wir wollen, kann man sich, glaube ich, ein bisschen Erleichterung schaffen oder sagen wir mal guten Mut dafür schaffen, indem man sich klar macht, was auch passiert in den letzten 30 Jahren. Nämlich alle denkbaren gesellschaftlichen Bereiche, und das ist nicht nur die Politik, das ist nicht nur die Industrie, haben ja erkannt, wie die Medien ticken und versuchen genau das zu bedienen. Pressekonferenzen werden genau aus diesem Zweck abgehalten, damit man ein nachrichtenfähiges Ereignis schafft. Preise werden ausgelobt, Studien beauftragt, Umfragen veröffentlicht, einfach nur, damit man die Nachrichtenredaktion mit dem Futter bedienen kann, was die gewohnt sind zu essen.
Und wenn man, Sie haben jetzt gerade von Preisen gesprochen. Ich finde ja gerade zum Beispiel mit Blick auf die soziale Gerechtigkeit, die Herr Dahlmann eben schon mal angesprochen hat, Herr Dahlmann, die Sie vermissen, gerade mit Blick auf diesen Bereich, da ist es dann ganz oft so, zum Beispiel, dass zum Beispiel darüber berichtet wird, wie viele Kinder in Armut aufwachsen in Deutschland, aber fast immer anhand von Studien. Dann hat die Bertelsmann Stiftung wieder berechnet, so und so viele Kinder leben in Armut oder wachsen in Armut auf. Ganz selten ist aber wirklich diese Perspektive von Menschen da, die mit wenig leben müssen, mit ein geringes Einkommen haben, die in Armut leben. Selten ist diese Perspektive da, oder Herr Dahlmann?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich habe Ihnen gerade beiden zugehört und habe ganz oft genickt, weil ich sehr viel gut fand, auf der einen Seite an den Problemlösungsansätzen, auf der anderen Seite auch, wie Sie das gerade nochmal beschrieben haben. Ich möchte eigentlich den Fokus viel stärker irgendwie auf die ökonomischen Verhältnisse legen. Ja? Also auf der einen Seite, was sind die Möglichkeiten, um die ökonomischen Hindernisse zu überwinden, die Menschen, nicht Akademiker irgendwie, haben, um sich überhaupt erstmal in die Richtung Journalismus zu bewegen, weil es ja natürlich auch kein Beruf ist wie ein Ingenieur oder Informatiker, bei dem man sich sicher ist, dass man am Ende viel Geld verdient. Und auf der anderen Seite, wie Sie vielleicht, Herr Bertolaso, das einschätzen, welchen Vorteil Sie als Deutschlandfunk haben, dass Sie öffentlich-rechtlich mit Mitteln ausgestattet sind, die sich die anderen erstmal noch erwirtschaften müssen. Weil ich glaube, dass der Punkt, gerade auch wenn man darüber spricht, wie viel Informationen von Nachrichtenagenturen wähle ich aus, wie viel Recherche betreibe ich für diese oder jene Geschichte, dass das noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist.
Also der Es waren jetzt wieder einige Punkte, Herr Dahlmann, deshalb versuche ich die der Reihe nach und nach aufzugreifen. Also Sie argumentieren schon wirklich auf dem Level, wie wir das halt im Deutschlandfunk, also Sie sind passender Hörer für uns, das muss ich schon mal sagen. Ja? Und das freut mich auch, dass Sie auch eine Herausforderung darstellen. Also diese sozialen Aspekte, die nehme ich sehr ernst, möglicherweise auch aus persönlichen Gründen. Mein Vater ist er lebt nicht mehr, aber er ist irgendwann mal nach Deutschland eingewandert. Ich bin zusammen mit meiner Schwester in unserer Familie der Erste, der eine Uni von innen gesehen hat. Das sind schon Punkte, die ich mir ganz gut vorstellen kann. Und das habe ich auch noch nicht vergessen und werde das auch nie vergessen. Diverse Redaktionen sind sehr wichtig. Da stellen soziale und viele andere Fragen, sind da Faktoren. Aber damit alleine ist es noch nicht getan. Und jetzt zu der Frage, wie wir das als Öffentlich-Rechtliche denn eigentlich machen können. Ja, ich würde sagen, gerade wir müssen das als Öffentlich-Rechtliche machen, weil ja, wie soll ich das sagen, die Bedeutung oder die Legitimierung öffentlich-rechtlicher Medienangebote ja auch etwas mehr in Frage gestellt wird, als das vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall gewesen ist. Und ich denke, dass das Besondere unserer Angebote eben ist, ob wir das nun im Radio, im Fernsehen, im Netz machen, einen nicht kommerziellen, nicht von Interessen geleiteten Zugang zum Journalismus zu haben und einfach auch als Anwältinnen und Anwälte der Menschen aufzutreten. Und wenn wir das gut machen, dann haben wir die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Systems verdient. Wenn nicht, dann kann man da Fragezeichen setzen.
Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die Frage, was schafft es denn überhaupt in die Nachrichten und was nicht? Sie haben ja schon mal eben die Nachrichtenkriterien angesprochen. Und da nehmen wir mal ein bekanntes Beispiel. Wenn irgendwo in der Welt etwas passiert, dann ja, da wird entweder darüber berichtet oder auch nicht. Aber das hängt zum Beispiel ganz stark davon ab, ob, wir kennen diesen Satz alle, Deutsche unter den Opfern sind.
Unklar ist bisher, ob Deutsche unter den Opfern waren.
Das Auswärtige Amt dementierte die Meldung, dass unter den Toten auch Deutsche waren.
Und es soll ja auch deutsche Opfer geben.
Wurde dann gemeldet, es sind auch Deutsche unter den Opfern.
Es soll vereinzelt auch zu deutschen Opfern gekommen sein.
Unter den Todesopfern des Anschlags von Wien ist auch eine Deutsche. Das teilte das Auswärtige Amt mit.
Da haben wir so ein paar Beispiele gehört. Also ja. Sie haben ja eben von Kriterien gesprochen. Und da ist natürlich die Nähe, also zum Beispiel, ob Menschen aus Deutschland dabei sind, also diese regionale Nähe ist ja dann irgendwie schon auch ein Hilfsmittel. Also diese Nachrichtenkriterien, können die nicht auch dabei helfen, zum Beispiel sich an Kriterien entlang zu hangeln?
Also ich versuche das mal sehr schnell zu machen, was glaube ich möglich ist, weil der Herr Dahlmann ja schon auf einem beachtlichen Fachlevel hier mit uns diskutiert. Der Herr Dahlmann weiß auch, wie viele unserer Hörerinnen und Hörer, dass unterschiedliche Medien, je nachdem, ob sie regional, international, national senden, natürlich auch einen unterschiedlichen Blick auf Ereignisse haben und versuchen, dem gerecht zu werden. Dann gibt es Versuchungen, denen manche Medien nicht standhalten können, vielleicht weil sie zum Beispiel sich über Werbung finanzieren. Und dann werden denn, sagen wir mal, attraktive Themen gesehen, wenn im Zoo von irgendwo ein Tier zur Welt kommt oder wenn irgendwas Schlimmes passiert und so weiter und so fort. Das sind nicht die Nachrichtenkriterien, nach denen wir uns eigentlich richten. Wir versuchen in den Deutschlandfunknachrichten schon nach bestem Wissen und Gewissen zu schauen, was sind Dinge, die die Gesellschaft in Deutschland, das Europäische, aber auch das Internationale bestimmen können. Wo kommen Impulse von ausgehen? Wo gibt es Gefahren, die uns allen drohen? Was sind Dinge, die wir eigentlich alle wissen müssten heute an diesem Tag?
Sagte im Deutschlandfunk auch ein Nachrichtenkriterium?
Es kann eins sein, aber es ist auch kein Geheimnis, dass die Nachrichtenredaktion mit den sehr gut befreundeten Redaktionen im Haus, die viele Interviews veranstalten, manchmal auch im Konflikt darüber ist, warum wir ein Interview nicht in den Nachrichten gesendet haben. Mhm. Ich möchte aber zum Kernpunkt von Herrn Dahlmann zurück, der sich ja letztlich mehr Eingreifen, redaktionelles Eingreifen, Gewichten oder Einordnen, sagt man heute, wünscht. Und das kann ich gut verstehen. Das Einordnen ist aber auch eine ganz heikle Angelegenheit. Denn wenn wir mit Herrn Dahlmann zusammen die klassischen Regeln, sagen wir mal, die etwas abgegriffenen, vielleicht unter Zeitdruck genutzten Mechanismen des Nachrichtenhandwerks mal beiseite schieben und dann sagen, so jetzt kommen die Redakteurinnen und Redakteure mal und die setzen mal die wirklich wichtigen Themen, dann haben wir ein neues Problem. Dann haben wir nämlich das Problem einer, wie soll ich das sagen, Relevanz-Selbstermächtigung von einer Handvoll Menschen. Das ist auch sehr problematisch. Und in diesem Spagat arbeiten wir. Wir greifen ein, wir sagen, Moment mal, das, was die DPA jetzt heute hier bringt, ist vielleicht nicht immer das Top-Thema. Wir glauben, dass nach allem, was wir wissen, nach bestem Wissen und Gewissen, nach den Hörermails, so wie wir das einschätzen, dass das andere Thema auch wichtig ist. Wir müssen aber immer auch im Blick haben, dass wir natürlich da auch subjektiv vorgeben. Und das kann nicht sein, dass man einen Fehler durch einen anderen ersetzt.
Mhm. Da sind wir bei diesem wichtigen Thema. Sie haben den Begriff gerade genannt, subjektiv und Objektivität in den Nachrichten. Darüber hat auch Herr Dahlmann geschrieben. Sie, glaube ich, sind da auf dem Standpunkt, dass man Objektivität in den Nachrichten nicht haben kann, oder?
Nee, genau. Also meiner Meinung nach ist das nicht möglich, wirklich objektiv über bestimmte Themen zu sprechen. Darum würde ich mir wünschen, dass es viel mehr betont wird, dass diese Nachrichtenauswahl subjektiv ist, dass die Form der Berichterstattung subjektiv ist, dass es einfach transparent den Menschen verständlich gemacht wird. Bei uns kriegt ihr nicht eine komplett objektive Berichterstattung, auch wenn ihr sie euch wünscht. Wenn ihr eine komplett objektive Berichterstattung haben wollt, dann müsst ihr euch alle möglichen Medien anschauen, die über dieses Thema berichten. Und im Optimalfall sind dann da verschiedene Meinungen vorhanden, die am Ende ein großes Bild ergeben. Und das ist natürlich für den Öffentlich-Rechtlichen nochmal oder für die Öffentlich-Rechtlichen nochmal ein bisschen schwieriger, weil da natürlich schon ein Anspruch ist, innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen Objektivität herzustellen. Aber wenn wir jetzt über andere Medienbereiche sprechen, dann wäre das auf jeden Fall ein Weg zur Besserung, würde ich sagen.
Aber sehen Sie denn das Problem, dass es wirklich dann in manchen Nachrichtenquellen, also in manchen Zeitungen zum Beispiel, Nachrichten gibt, die unter den Tisch fallen und andere dafür besonders groß gemacht werden?
Ja, also ich würde schon sagen, dass beispielsweise bei der Welt irgendwie Wirtschaftsthemen wichtiger sind als bei der Süddeutschen. Dafür bei der Süddeutschen vielleicht irgendwie der eine Klimawandelartikel mehr vorkommt. Das ist vielleicht schon so eine Gewichtung, die man sehen kann. Aber wie gesagt, die ist auch nicht schlimm. Ich würde mir wünschen, dass diese Unterschiede weiterhin Bestand haben, dass sie irgendwie auch betont werden und dass aber eben auch betont wird, das ist unsere Sicht und wenn ihr eine andere Sicht haben wollt, dann kauft die andere Zeitung. Ich weiß nicht, wie man das irgendwie noch...
Herr Dahmer, das finde ich gut. Nur, wir haben ja schon über das Besondere des Öffentlich-Rechtlichen gesprochen. Völlig klar, die Frankfurter Rundschau wird sich einem Thema in aller Regel anders nähern als die Welt oder die FAZ. Soweit, so gut. Und es ist auch gut, dass es diese Vielfalt gibt, damit eben die einen mal ein bisschen nachbohren, was es da für Skandale bei der Gewerkschaft gibt und die anderen vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken beim Arbeitgeberverband, was da so läuft. Und am Ende ist uns allen gedient. Die öffentlich-rechtlichen Nachrichtenredaktionen sind aber keine Tendenzbetriebe, es sei denn für das Grundgesetz oder für ein paar andere ganz, ganz grundlegende Dinge. Wie sortieren Sie uns denn da ein? Sie haben gerade gesagt, wir sollen Farbe bekennen im Grunde und sagen, was unsere Haltung ist, was unsere, die kann ich bei uns so nicht erkennen. Ich wüsste gar nicht, was ich Ihnen da an Farbe bekennen würde. Ich könnte Ihnen sagen, was ich bei der letzten Bundestagswahl gewählt habe, aber das würde aus meiner Sicht nichts zur Sache tun.
Ich würde das vielleicht so beschreiben, irgendwie, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Form auch nicht so über einen Kamm scheren kann, ist auch völlig klar. Man kann nicht sagen, die Öffentlich-Rechtlichen und dann hat man alle Meinungen abgebildet, die irgendwie oder alle Facetten abgebildet, die im Öffentlich-Rechtlichen irgendwie so vorhanden sind. Aber was vielleicht irgendwie ein Ansatz wäre, um noch mehr diese verschiedenen Facetten auch hervorzuheben und dadurch kenntlich zu machen, es gibt diese Bandbreite an Themen, ist vielleicht irgendwie ein Weg der Ermächtigung anderer Gruppen auch teilzuhaben an der Gestaltung. Also ich erinnere mich da an ein Praktikum, was ich gemacht habe bei der ägyptischen Staatszeitung, ja, wo man jetzt erstmal sagen würde, Pressefreiheit ist da komplett, fällt da komplett unter den Tisch, und das stimmt in großen Teilen auch. Aber dafür haben sie, weil es eben eine Staatszeitung ist, sehr viel Zeit und sehr viel Geld. Und mit dieser Zeit und mit diesem Geld finanzieren sie und ermöglichen sie, dass zum Beispiel in so eine Wissenschaftsredaktion auch Menschen mit Behinderungen eingebracht werden und in einer wöchentlichen Rubrik die Themen behandeln, die jetzt diese Community beschäftigt.
Das ist ja dieses ganze Stichwort Diversität, das finde ich enorm wichtig, auch bei der Frage nach der Auswahl von Nachrichten. Entschuldigung, dass ich jetzt da einhake. Ich wollte nur sagen, gerade wenn wir über Vielfalt in den Redaktionen sprechen, ich glaube, dann würde es auch sicherlich eine andere Auswahl von Themen geben. Jetzt plaudere ich nochmal aus dem Nähkästchen. Ich weiß nämlich, Herr Bertolaso hat bei einer der morgendlichen Redaktionskonferenzen des ganzen Hauses deutlich verteidigt, dass wir über Michael Wendler und seine etwas kruden Thesen nicht berichten in den Nachrichten.
Ich bin Michael Wendler, und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Komponist und Texter, habe hunderte von Werken geschrieben und seit über 20 Jahren in der Musik- und TV-Branche. Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor.
Da kann man aber sagen, der hat eine enorme Reichweite, und vielleicht erreicht er damit viele Leute, oder manche hätten gesagt, das muss man berichten, nicht zuletzt auch, um zu sagen, dass da viel schräges Zeug ist in dem, was er gesagt hat. Da habe ich mich gefragt, ist das nicht auch ziemlich arrogant? Einfach weil, natürlich, man muss die Musik nicht mögen, man kann ihn auch für einen Dampfplauderer halten. Aber ist das nicht abgehobener Journalismus, Herr Bertolaso?
Boah, jetzt kommen mal wieder viele Sachen zusammen. Ich versuche das jetzt mal in wirklich kurz,
also Stichwort, es kämen andere Zeit, Themen auf, glaube ich.
Ja, aber die Diversität, die ich glaube auch Herr Dahlmann anstrebt, hat jetzt nichts mit der Nachrichtenwürdigkeit von Dieter Bohlen oder anderen zu tun. Es geht
ja, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die das auswählen würden.
Nein, sind wir wieder in einem ganz anderen Bereich, und das wäre in unserer Diskussion aus meiner Sicht zumindest ein schwerer Rückschlag, weil wir dann wieder die Trennung von, sagen wir mal, Nachrichten und Unterhaltung in Frage stellen würden. Das kann man ja machen. Es gibt auch genügend Medienangebote, die nicht so in Anführungszeichen arrogant sind, sondern die damit ihr Geld verdienen. Das halte ich wirklich nicht für ein drängendes Problem, sondern ich glaube, dass wir in Zeiten, wo all diese Grenzen in dem Internet, in den sozialen Medien verschwimmen, wo Infotainment schon längst die Regel ist und nicht mehr die Ausnahme, dass es da ganz gut gesellschaftlich tut, wenn man versucht, irgendwelche Grenzen zu ziehen. Sollte man da in dem einen oder anderen Fall mal daneben liegen und eine falsche Grenzziehung ziehen, dann muss man das besprechen und kann das korrigieren. Ich glaube aber, dass die, wie soll ich das sagen, ich würde gerne, das hat mich ein bisschen provoziert, Herr Dahlmann, Ihr Beispiel da mit der ägyptischen Staatszeitung. Also auch so ein Sender wie der Deutschlandfunk, und natürlich sollte und muss er das tun, kümmert sich um Sachen. Also unsere Nachrichtenredaktion macht seit vielen Jahren Nachrichtenangebot in einfacher Sprache. Einfach, um inklusive Dinge eben auch da an Informationen möglich zu machen, barrierefreie Informationen. Wir sind, Sie haben das eben, fehlende Themen angesprochen, seit vielen Jahren ebenfalls auf einer ganz anderen Schiene unterwegs mit der Initiative Nachrichtenaufklärung und kümmern uns einmal im Jahr um die vergessenen Nachrichten eines Jahres. Wir machen eine ganze Menge anderer Sachen rundherum, und wir schaffen es auch, in fast 50 Minuten Presseschauen, die der Deutschlandfunk sendet, den Anspruch, den Sie da haben, einzulösen, dass wir die unterschiedlichen Stimmen, wie sieht die Welt das, wie sieht das die FR, aber auch international, was sagen chinesische Zeitungen zu der US-Politik, wie wird es in Lateinamerika gesehen? Also das ist unser Arbeitsalltag so. Jetzt aber zu sagen, alles in allem ist da aber auch was Gutes dran an so einer, an so einem Staatsmedium in Ägypten. Da bekomme ich so langsam meine Probleme und sage Ihnen, da arbeite ich doch lieber im Öffentlich-Rechtlichen, weil mir das Grundprinzip da nicht so gut passt. Auch in Diktaturen kümmert man sich hin und wieder um gute Zwecke. Es bleibt aber dabei, dass wir es mit einer Diktatur zu tun haben.
Ja, ist auch überhaupt keine Frage. War jetzt ein Beispiel, was auch bewusst provokant gewählt
ist. Ist Ihnen gelungen.
weil das mir natürlich auch völlig klar ist, ja, auch obwohl ich da wirklich in kleinstem Maße gearbeitet habe, habe ich da Zensur erfahren. Mir war eben der Punkt wichtig, dass da einfach bestimmte Gelder vorhanden waren, bestimmte Zeit einfach vorhanden war und auch Zeit in einem Maße, was ich zumindest aus Deutschland nicht kannte, wie viel da Zeit den Redakteuren gelassen wurde, was das ganze System natürlich überhaupt nicht rechtfertigt. Und alles, was sie gesagt haben, würde ich auch als genau die richtigen Werkzeuge betrachten, um diesem Problem irgendwie Herr zu werden. Nur wenn dann zum Beispiel, ja, so das Argument, dass Nachrichten in leichter Sprache vermittelt werden, dann ist es natürlich sehr gut. Auf der anderen Seite ist es aber ja trotzdem, sind es ja trotzdem Nachrichten von diesen und jenen Journalisten, die in der Redaktion sitzen und dass da eben bestimmte Gruppen nicht zugehören.
Letzte Frage. Wir haben eben schon über diese vergessenen Nachrichten gesprochen. Die vergessenen Nachrichten 2020, gerade in einem Jahr, in dem mit Corona eigentlich alle oder von Corona alles überlagert war. Was fallen Ihnen ein? Oder ein Thema, was fällt Ihnen ein als das vergessene Thema? Ich fange mal an und ich sage, die Erneuerung der EU. Die EU auf eine Basis zu stellen, die in die Zukunft trägt. Nach dem Brexit und vielleicht mit mehr Mehrheitsentscheidungen, weniger Einstimmigkeit, aber dass man in vielen Politikbereichen besser vorankommt. Das wäre ein Thema, das ich in diesem Jahr leider überhaupt nicht gesehen habe, obwohl es eigentlich ein drängendes wäre in diesem Jahr. Herr Dahlmann, das Thema, das vergessene Thema 2020.
Das ist eine sehr gute Frage.
Gut, ich gebe zu, ich konnte mich ja schon vorbereiten, deswegen gebe ich Ihnen auch gerne eine Sekunde, wenn Ihnen jetzt nichts einfällt. Ja. Herr Bertolaso sitzt nämlich da so, als ob er auch schon eine.
Ja, hätte. Also meine Antwort ist wahrscheinlich auch nicht die Sie gerne hören würden, weil wenn mir das jetzt einfallen würde, dann wäre es ja kein vergessenes Thema. Dann hätte ich das mit meinen Kollegen ja bearbeiten können. Ja. Meine Sorge ist vielmehr, wie immer, gerade in diesem mächtigen Schatten, in dem mächtigen Corona-Schatten passieren jetzt überall auf der Welt wieder Dinge. Da werden wir ewig brauchen, um die alle rauszukriegen. Und so ist eben die Welt gestrickt. Und ja, also was das große vergessene Thema des Jahres ist, das würde ich mich gar nicht trauen, jetzt zu sagen. Aber es wird sie geben. Hm. Und das beunruhigt mich.
Trauen Sie sich, Herr Dahlmann?
Ich gehe mit der Argumentation vollkommen mit. Ich würde wahrscheinlich darum auch eher nicht sagen, dass es ein vergessenes Thema ist, aber ein Thema, dem zu wenig Beachtung geschenkt wird, beziehungsweise der Problemlösung dieses Themas und den Ideen, um dem irgendwie Herr zu werden, der Reichtum von Menschen, die in der Corona-Krise auch immer noch reicher geworden sind und die gleichzeitige, ja, letztlich Nichtbeachtung von so vielen Solo-Selbstständigen, von so vielen Pflegekräften, die trotzdem weiterhin mit dem klarkommen müssen, was sie haben oder vielleicht noch mit deutlich weniger.
Übrigens ist das ein Thema, das in den Nachrichten ziemlich oft aufgetaucht ist, fast immer mit demselben Wortlaut. Wenn man mal nach Corona-Krise und den Reichen sucht, dann findet man auf ganz, ganz vielen Seiten immer denselben Satz. Die Corona-Krise hat die Superreichen rund um den Globus noch reicher gemacht. Genau so steht es nämlich in der Meldung der Nachrichtenagentur, der dpa. Und von da wird vieles eins zu eins übernommen, auch in den Zeitungen und in den Online-Portalen. Auch das gehört zur Nachrichtenauswahl. Wir haben darüber heute gesprochen in unserem Podcast nach Redaktionsschluss. Und wenn Sie Ideen haben, über welche Medienthemen wir sprechen sollten, was wir vertiefen könnten, dann schreiben Sie uns gerne an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Das war's aber erstmal mit dieser Podcast-Folge zum Thema Soweit die Meldungen, was in den Nachrichten zu kurz kommt. Mit unserem Hörer Benedikt Dahlmann und mit Marco Bertolaso, dem Nachrichtenchef im Deutschlandfunk. Mein Name ist Sören Brinkmann und ich sage Tschüss.